herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend, schönen Freitagabend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Natürlich, wie immer, sind wir live aus Norddeutschland. Ja, live, da sind wir schon 18:45, da sind wir schon beim Thema. Zeit und Raum, Relativitätstheorie. Ziemlich sicher werden Sie diese nach unserer Sendung verstanden haben. Bei uns ist nämlich ein weltweit führender Experte für Gravitationsforschung. Er hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass man Gravitationswellen jetzt hören kann. Und das bietet ungeheure Rückschlüsse auf das Universum. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut an der Universität in Hannover. Bei uns Professor Carsten Danzmann. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Dankeschön.
Wenn Sie jemanden neu kennenlernen, was erklären Sie, was Sie machen?
Sofort Differentialgleichungen zweiter Ordnung, ein paar hintereinander koppelt, das ist vielleicht keine gute Idee.
Nee, das wäre ganz schwierig. Wie beschreiben Sie das selber, so im normalen, lockeren Gespräch?
Na, eigentlich würde ich dazu sagen, wir machen nichts anderes, als dass wir uns entspannen und Musik hören. Und das tun wir auch die ganze Zeit. Nur wir hören das Universum. So, wir gehen auch sonst mal zu den Musikern, die können das viel besser, aber die haben eine andere Art von Schall. Wir wollen das Universum hören, aber da ist keine Luft. Und das finden wir raus. Und dazu brauchen wir Einstein.
Und das hat etwas damit zu tun, wo Sie das sagen, mit der Luft. Das ist auch der wesentliche Unterschied zwischen Schall und Gravitationswellen, die durch das All gehen. Das heißt, dieses Geräusch ist immer da und schwächt sich auch gar nicht ab.
Es schwächt sich natürlich ein kleines bisschen ab, aber nicht wirklich. Mhm. Nicht so, dass wir das hören könnten. Alle Gravitationswellen, alle Klänge im Universum, die jemals erzeugt wurden, die sind noch da. Die fliegen um uns rum und die kommen ständig, auch während wir hier sitzen im Studio, kommen diese Klänge zu uns. Wir hatten nur seit ungefähr 10 Jahren nicht die Fähigkeit, sie zu hören. Das war der wesentliche Durchbruch. Und die Relativitätstheorie liegt jetzt 110 Jahre hinter uns. Da kam Einstein mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber sie konnte noch niemals in Töne umgesetzt werden. Und was wir eben schon gehört haben, das waren schöne Klänge, nicht wahr? Das lohnt sich doch, dafür 30 Jahre zu arbeiten, damit man einmal solche Klänge hört. Das war es doch wert.
Ja, ein Klang, der ja ganz in weiter Ferne irgendwann mal entstanden ist und der jetzt ankommt. Das ist ja ein Faszinosum, das darf man nicht vergessen.
Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass wir diese Klänge hören, das war reines Glück für uns. Denn eigentlich waren die Observatorien noch gar nicht in Betrieb zu dieser Zeit. Die sollten noch getestet werden, es war dabei, alles zu gehen. Und plötzlich, einfach so, kam der größte Bums, den man sich vorstellen kann, weit weg, Millionen Jahre von uns entfernt. Und ich weiß das genau, weil die beiden ersten Menschen, die jemals Gravitationswellen gehört haben, das waren zwei Postdoktoranden bei uns im Institut. Wenn ich aus meinem Fenster gucke, da drüben saßen sie gerade. Das war ein Montag, Mittag um 11.50 Uhr. Natürlich ein wunderbarer Montag, wie das immer in Hannover so ist. Blauer Himmel.
Selbstverständlich.
Ja, sicher. Und was machen unsere Doktoranden an einem Montag um 11.50 Uhr? Sie starren ihre Laptops an. Warum? Weil die Mensa noch nicht geöffnet hat um 11.50 Uhr. Und plötzlich haben sie das Signal detektiert. Und das war ziemlich aufregend.
Was alles dahinter steckt und was uns das möglicherweise auch für neue Erkenntnisse in Richtung Universum bringen kann, darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Es ist ein Faszinosum,
wie Sie selber gesagt haben. In den nächsten 2-3 Stunden werden wir sicherlich durchkommen.
Also ich glaube auch, wir werden die Sendung einfach ein bisschen verlängern. Schön ist natürlich, dass Sie jederzeit auch jedem die Relativitätstheorie erklären könnten. Ich freue mich darauf, heute gemeinsam mit Ihnen zu Hause wirklich viele Dinge neu und besser zu verstehen. Professor Carsten Danzmann ist heute Abend unser Gast und einen kurzen Vorgeschmack über das, was Sie Großartiges geleistet haben und immer noch leisten, jetzt von Maike Krämer.
Physiker, Visionär, Gravitationswellenjäger. Professor Carsten Danzmann. Sein Fach die Gravitationsforschung. Hier zählt er zur Weltspitze. Er macht Phänomene im All hörbar.
Wir wollen dem Universum zuhören, und zwar dem gesamten Universum bis hin zum Urknall. Wir sind fast da.
Er stammt aus Niedersachsen, blickt von dort schon als Kind fasziniert in den Weltraum. Studiert Physik in Hannover und arbeitet unter anderem an der Universität Stanford in Kalifornien. Seit 1994 leitet er das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Dort fängt er die Klänge des Alls ein.
Wir sehen im Moment zu, wie eine neue Art von Astronomie entsteht. Wir können der Welt zuhören, wie sie entsteht.
Was nach Science Fiction klingt, ist für ihn Alltag und für die Forschung eine Revolution.
Das war natürlich noch nicht alles. Ganz im Gegenteil, jetzt fängt es ja gerade erst an.
Mr. Universum, Professor Dr. Carsten Danzmann.
Herrliche Formulierung, Mr. Universum, großartig. Die Relativitätstheorie hat viel mit unserer heutigen Sendung zu tun. Sie lautet E gleich M mal C Quadrat. Das bedeutet Masse gleich, Energie gleich Masse mal Geschwindigkeit hoch 2. So, das ist die Formel. Wir versuchen die jetzt ein wenig mit Ihrer Hilfe, oder Sie mögen bitte einfach diese Relativitätstheorie, 110 Jahre, die allgemeine Relativitätstheorie. Was kann man daran verstehen? Wie kann man das verstehen?
Eigentlich ist die Relativität was ganz Einfaches. Wir kommen schon als Kinder mit Gravitation in Berührung. Das ist die erste Naturkraft, mit der alle Kinder sich beschäftigen. Schon Kleinstkinder sitzen in ihrem Hochstuhl und man gibt ihnen irgendwas zum Essen. Und was machen sie damit? Sie halten es zur Seite und lassen es fallen.
Klar.
So, klar, man hebt es auf, gibt es ihnen. Doch, das arme Kind muss ja wieder essen. Und was macht? Nimmt das Ding, lässt es wieder und lässt es wieder fallen. 10-mal, 20-mal, das sind Experimente zur Gravitation. Und das ist die erste von 4 Naturkräften. Die
Gravitation, Schwerkraft also.
Fällt immer runter.
Okay, nach Newton.
Ja, es kommt nur drauf an, wo unten jetzt ist. Aber das sind Kleinigkeiten. Mhm. So denken wir alle, wir wissen, was Schwerkraft ist. Aber das führt schnell zu Grenzen. Damit kommt man nicht weit. Und Einstein hat uns etwas ganz anderes beigebracht. Die Schwerkraft ist gar keine Kraft, sondern Einstein hat die Schwerkraft als Eigenschaft des Raumes erklärt. Er hat gesagt, die Massen, die runterfallen, so wie diese hier, die wissen gar nicht, dass sie fallen. Sie haben gar keine Ahnung davon, was das alles ist. Sie fliegen einfach nur geradeaus. So funktioniert Relativität. Und dann fragt man sich, warum fliegen sie genau da lang? Weil Dinge, die man in Ruhe lässt, immer geradeaus fliegen. Und wenn der Raum, wo sie nun sind, ein bisschen um die Ecke geht, dann ist das für die Würfel, die da runterfallen, geradeaus. Und für uns sieht das so aus, als ob die um die Kurve rumfliegen. Wenn man will, kann man das als Schwerkraft auffassen. Mhm. Kann zum Beispiel sagen, der Mond, der weiß gar nicht, dass die Erde da ist. Der bewegt sich zufällig in diese Richtung und der fliegt immer entlang der kürzesten Verbindung. Weil außerdem die Erde noch daneben ist, geht es da aber um die Kurve, aber das weiß der Mond nicht. Der Mond geht einfach immer weiter in der Richtung und für uns sieht das so aus, als ob die Erde den Mond anzieht. Aber der weiß es nicht. Der sieht nur, hier ist ein Raum, da fliege ich mal weiter. Das war Einstein.
Da kommen wir zum Thema Gravitation, dass ein Körper allein, und das ist für mich schwer verständlich, ein Körper allein durch seine Masse eine Kraft auf andere Körper ausübt.
Mhm.
Beispiel Erde, Mond.
Mhm.
Der mit der größeren Masse der Körper, die Erde in dem Fall, wirkt eine größere Kraft auf den Mond aus.
Mhm.
Deswegen kann der Mond sich nicht entfernen. Ist das in etwa so richtig erklärt?
Es wird noch ein bisschen komplizierter. Denn die Erde übt gar keine Kraft auf den Mond aus. Das ist der Grundgedanke der Relativität. Das war der Umbruch in der Relativität. Die Körper üben keine Kraft aufeinander aus, sondern die Körper können den Raum krumm machen. Und der andere Körper folgt dem Raum. Das ist jetzt das Schwierigste an der Relativität, sich vorzustellen, dass ein leerer Raum krumm sein kann.
Das heißt, ich stelle mir jetzt ein Bettlaken vor. Das ist ein gespanntes Bettlaken. Was.
Aber nehmen wir an, es ist schwerelos.
Genau, ein gespanntes, schwereloses Bettlaken. Jetzt packe ich, wir bleiben mal beim Beispiel Erde-Mond.
Mhm.
Packe ich die Erde drauf, die versinkt und krümmt dadurch das Bettlaken.
Ja.
Das wäre dann der Raum, der gekrümmt ist.
Ja, so kann man sich das vorstellen.
Und der Mond, der weniger wiegt als die Erde, der versinkt natürlich nicht so tief, sondern dadurch, dass das natürlich ein bisschen absinkt, kommt er da so gegen? Ist das also in die Richtung der Erde?
er würde jetzt runterfallen, ja, wenn er sich nicht gleichzeitig auch zur Seite bewegen würde.
So.
Und darum ist das mehr wie ein Roulette.
Okay.
Der bewegt sich nicht runter. Man lässt sein Roulette drehen, so dreht es immer rum. Aber die Kugel, der Croupier, der setzt die in Bewegung zur Seite.
Ja.
Und darum läuft die erstmal rum. Und wenn da keine Reibung wäre in dem Roulette-Tisch, dann würde die Kugel immer weiterlaufen. Mhm. So ist das draußen im Raum. Der Mond, aus Gründen, die wir jetzt nicht diskutieren wollen, hat er sich mal zur Seite bewegt, als er entstanden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann bewegt er sich zur Seite und folgt immer dieser gekrümmten Raum.
Weil natürlich im Weltall ist Schwerelosigkeit, im Weltall ist nichts, was die Bahn irgendwie aufhalten könnte. Also keine Kraft, die gegen die Kraft wirkt, die er mal erfahren hat.
Ja.
Jetzt ist die Frage, Gravitationswellen.
Ja.
Was sind Gravitationswellen?
Wenn wir bei diesem schönen Beispiel bleiben wollen, dann können wir das auch weiter treiben. Mhm. Dann könnten wir sagen, ja, der Mond ist jetzt egal, die Erde ist da und die macht eine Delle. So, und wenn die Erde sich jetzt bewegt, macht so, oder sagen wir, es sei vielleicht ein Kontrapass, dann könnte sie niedrige Frequenzen machen. Und diese Krümmung im Raum, die bewegt sich zur Seite, nach oben, nach links, was auch immer, und breitet sich aus. Im Wasser kann man sich das besser vorstellen als mit dem Bettlaken. Im Bettlaken springen die wenigsten Leute rauf und runter oder machen so, außer dass der Staub kommt raus. So, also dann bewegt man sich im Wasser und da wirft man einen Stein rein und der macht eine Delle ebenfalls. Und diese Wellen, die breiten sich dann aus. Nur, dass es im Weltall kein Wasser gibt, also jedenfalls nicht überall, und nichts anderes, sondern es sind die Krümmungen des Raumes selbst. Ich gebe zu, das ist der schwierigste Teil. Sich vorzustellen, dass etwas, wo nichts ist, krumm sein kann und sich dann zur Seite bewegt. Also aber genau das hat er vor 110, genauer gesagt 120 Jahren angefangen, geschrieben. Das war Einstein.
Das heißt also, wir müssen uns das Nichts im All eigentlich als Raum vorstellen.
Ja.
Das halten wir einfach mal fest.
Ja.
Das halten wir jetzt mal fest. Und mit dem Gedanken gehen wir jetzt in einen Film hinein und danach kommen wir weiter, wie sich Gravitationswellen anhören, etc., wie sie die gemessen haben. Ganz, ganz faszinierendes Forschungsprojekt. Bevor wir uns eben diese bahnbrechenden Forschung ansehen und auch anhören, Sie kennen sicherlich die Kollegen jetzt gerade, Sarah Markus und das Gravitationswellenexperiment im Deutschen Elektronen-Synchrotron in Hamburg.
Mark Wenskert verbringt viel Zeit damit, nachzudenken. Der Experimentalphysiker ist einem ungelösten Rätsel auf der Spur, der Gravitation. Ihre genaue Natur ist immer noch nicht vollständig verstanden.
Was für mich faszinierend an Gravitation ist, dass es die dominierende Kraft im Universum ist, obwohl es die schwächste Kraft von allen ist. Und dass es keinen Counterpart gibt, keine Antigravitation. Die Gravitation ist in dem Sinne wirklich einzigartig.
Woher kommt sie? Wie funktioniert sie? Seit Newton ist klar, Gravitation ist die Anziehung zwischen Massen. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie beschreibt sie als Krümmung der Raumzeit. Besonders interessant für die Gravitationsforscher: schwarze Löcher. Wenn sie verschmelzen, entstehen so starke Gravitationswellen, dass sie auf der Erde messbar sind. Um die in einem bestimmten Frequenzbereich nachzuweisen, wurde ein alter Teilchenbeschleuniger aus dem Museum wieder ins Labor geholt.
Das ist ein Cavity. Das nutzen wir normalerweise zur Teilchenbeschleunigung. Aber jetzt nutzen wir es, um Gravitationswellen zu detektieren. Und zwar ist das im Prinzip ein Pendel, was anders schwingt, wenn eine Gravitationswelle durchfliegt. Und das wollen wir nachweisen.
Jetzt heißt es nur noch geduldig abwarten. Sollte den Forschern je eine Gravitationswelle ins Netz gehen, wäre das für die Astrophysik eine Sensation. Nicht das einzige Experiment zu Gravitation im DESY Hamburg. Oliver Gerberding entwirft und baut Messgeräte mit hochsensiblen Detektoren. Je ungestörter die Messungen irgendwann sein werden, desto mehr Einblicke in kosmische Ereignisse werden die Astrophysiker haben. Die Vorbereitungen dafür laufen schon.
Also diese Gravitationswellen, die kommen weit weg aus dem All zu uns und verändern hier Längen. Aber nur ganz wenig. Ja? Und dieses ganz wenige, das versuchen wir zu messen. Und das können wir auch schon messen. Wir wollen es aber noch besser machen.
Was schon gelungen ist, das Verschmelzen zweier schwarzer Löcher hörbar zu machen.
Und dieses Wupp, das ist der Moment, in dem die zwei schwarzen Löcher miteinander verschmelzen.
Oliver Gerberding und seine Kollegen auf der ganzen Welt haben aber noch viel mehr vor. Sie wollen weit zurückblicken in die Zeit, etwa 13,8 Milliarden Jahre.
Der Urknall selbst, der ist hinter so einer Art Barriere, von uns versteckt. Das nennt man den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Dahinter können wir mit elektromagnetischem Licht leider nicht gucken. Aber Gravitationswellen von vor dieser Zeit, die können uns erreichen. Und wir hoffen also eines Tages auch so eine Art Hintergrundrauschen von Raum und Zeit zu messen. Ja, die Gravitationswellen vom Urknall selbst.
Die Geheimnisse unseres Universums sind noch lange nicht gelöst. Doch die Gravitationsforscher Mark Venskat und Oliver Gerberding kommen ihnen immer näher.
Ja, genau da haben sie vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen auch gerade gesessen. Oliver Gerberding ist übrigens ein Doktorand von ihnen. Also, ja, ihre Schüler gehen um die Welt.
Ja, an ziemlich allen Orten in der Welt, wo man irgendwas in dieser Art macht, findet man unsere Doktoranden wieder. Es sind inzwischen, wenn ich mich nicht verzählt habe, 165 über die letzten, sagen wir, 20, 30 Jahre. Und die verstreuen sich dann. Mhm. Und die werden nicht alle Physiker in der Grundlagenforschung. Die meisten von denen gehen in andere Zweige, Finanzwirtschaft, Banken, was immer da, Unternehmensberatung. Aber ich würde sagen, die Hälfte von unseren, die sind hinterher als Forscher an Universitäten und Institutionen tätig. Und die wollen es nicht aufgeben.
Und nur um mal Ihren Ruf ein bisschen darzustellen, wenn es heißt, ich habe meine Doktorarbeit bei Professor Danzmann gemacht, dann geht ein Raunen durch den Saal.
Ja, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, doch,
das brauchen Sie vielleicht.
Ja, können wir. So, pass auf, was da eben auch schon angesprochen wurde, schwarze Löcher. Ja. Das wird immer so ganz schnell gesagt, schwarze Löcher sind da im Weltall, im Universum. Die wurden jetzt ja auch sichtbar gemacht in fernen Galaxien. Das wissen wir. Aber erzählen Sie doch mal, was ist genau eigentlich ein schwarzes Loch, dass man sich das mal vorstellen kann? Mhm.
Die Erfindung schwarzes Loch, die kam nicht sofort. Die wurden nicht erfunden in irgendwas, sondern man fing an, die Feldgleichungen zu lösen. Also die Gleichungen, denen die Relativitätstheorie unterworfen ist. Und da kommen da so merkwürdige Effekte raus, die Eigenschaften hatten, das kannte man nicht vorher, denn da kam nichts mehr raus aus den Dingern. Und dann wurde irgendwann der Ausdruck geprägt, ja, das ist wie ein schwarzes Loch. Mhm. Denn das zeichnet ja gerade ein schwarzes Loch aus. Das sind die Eigenschaften. Also Loch bedeutet, da fällt alles nur rein und kommt nicht wieder raus. Und schwarz heißt, es leuchtet auch nicht. Und genau das sind die Eigenschaften eines schwarzen Loches. Und das kommt immer raus, wenn man genügend viele Massen zusammenbringt. Die ziehen sich so sehr, also sie ziehen sich nicht so an, aber sieht so aus wie das. Die verformen den Raum so sehr, ja, dass man nicht mehr raus kann. Und wenn man eine bestimmte Dichte erreicht hat von Materie, dann kommt gar nichts mehr raus, auch nicht das Licht. Und darum heißt es schwarz. Und Loch heißt es, weil es nur reinfällt, aber nicht wieder raus. Jetzt kommen Spezialitäten, alle, die schon wissen, natürlich haben wir viele andere Sachen inzwischen gelernt, wie man doch was wieder rausholen kann. Ja. Aber im Prinzip war das der Anfang. So ist das Ganze entstanden. Und was wir heute...
Mal eine ganz doofe Frage.
Ja.
Alles, was da reingeht,
ja,
wo ist denn das?
Im Nichts. Das ist ein Punkt.
Ich glaube, da ist die menschliche Vorstellung ganz schwierig, da nachzukommen.
Ja, wir auch. Wir können die Gleichungen ja berechnen.
Ja.
Wir können auch die Eigenschaften ausrechnen. Aber vorstellen können wir uns das auch nicht. Aber was uns hilft in diesem Falle, ein schwarzes Loch ist nicht einfach nur ein Punkt, sondern ein schwarzes Loch hat eine Ausdehnung. Zum Beispiel, wenn wir die gesamte Erde in ein schwarzes Loch verwandeln würden, dann ist die Erde ungefähr noch ein Zentimeter groß, so groß. Und was bedeutet das? Da innen drin Da ist das echte Loch. Aber da kommt nichts mehr raus innerhalb des ersten Zentimeters. Das heißt, wir können auch nicht rein nachgucken und wieder rauskommen. Denn rein geht, aber raus geht nicht. So genauso, wir können die Sonne auch nehmen. Die ist größer. Das ist ein schwarzes Loch von 1,5 Kilometern. So, und da kann man auch rein, aber nicht wieder raus. Und das heißt, wir können auch nicht nachgucken, wie das Loch aussieht. Wir können es nur berechnen und seine Eigenschaften sehen.
Wir können aber auch zum Beispiel berechnen und sichtbar machen, wie zwei schwarze Löcher ineinander verschmelzen.
Ja.
Wenn sie sich nahe kommen, die Bilder zeigen wir auch mal. Und ist das der Moment, wo, guck mal, das sind die Bilder, ist das der Moment, wo Gravitationswellen entstehen?
Na, die entstehen eigentlich die ganze Zeit. Denn Gravitationswellen sind ja Verzerrungen des Raumes. Mhm. Und Verzerrungen des Raumes entstehen immer dann, wenn irgendwo Masse ist, Dichte ist, Energie ist und die bewegt sich. Und die gehen überall hin. Der ganze Raum wird dadurch geändert. Also schon bevor die beiden kollidiert sind, haben die den ganzen Raum verzerrt und rumgeschoben. Da entstehen die ganze Zeit Gravitationswellen. Aber je intensiver das wird, das ist in dem Moment, wo die beiden so nahe zueinander kommen, dass das, was ich eben meinte, der Rand, der schwarze Rand, wenn die überlappen und in dem Moment explodiert das Ganze in einer großartigen Explosion. Was wir da sehen, ist übrigens mit den Augen, das ist nicht wirklich das schwarze Loch, sondern das ist das Zeug, was außen drum ist. Da ist überall Materie drumherum und wenn das Ganze zusammenkommt, dann wird es explodieren. Und dabei ist hohe Energie im Spiel. Und was immer da war, das leuchtet. So, und deshalb sehen wir das. Und die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, sind viel durch die Presse gegangen. Wir haben bisher zwei schwarze Löcher auch gesehen. Bisher seit Jahrzehnten sind viele Kollegen von mir dran. Da sehen wir eins von denen. Das eine ist bei uns und das andere ist in M87. Das ist nicht das schwarze Loch, was wir da sehen.
Wir sehen nur das Drumherum.
Das Drumherum, das leuchtet. Und was da in der Mitte ist, das Schwarze, dahinter sitzt das schwarze Loch. Aber darum ist es schwarz. Wir sehen es nämlich nicht.
Die Gravitationswellen. Jetzt muss ich gleich mal zeigen, oder wir müssen das mal akustisch zeigen, wie die sich anhören. Und dann kommen wir mal dazu, wie sie das überhaupt möglich gemacht haben, diese Gravitationswellen zu hören oder hörbar zu machen. Wir hören mal eben mal rein. Am Ende geht es hoch.
Es hört gar nicht wieder auf.
Es hört gar nicht wieder auf. Wir haben eine Endlosschleife gemacht, natürlich. Sie haben vorhin schon erzählt, als die Studenten das entdeckt haben, als dann plötzlich was hörbar wurde. Aber wie haben Sie das jetzt hörbar gemacht?
Ja, das ist natürlich ein Trick dabei. Denn was wir wirklich detektieren mit unseren Detektoren, das ist die Krümmung des Raumes. Mhm. Und das ist verdammt schwer, das nachzuweisen. Mhm. Denn der Raum wird nur ganz wenig gequetscht dabei. Aber das hat für uns ja auch viele Dutzende von Jahren gedauert, sage ich ja. Das lohnt sich doch, für sowas 30 Jahre seines Lebens zu opfern, damit man diese Klänge. Übrigens, das ist das erste Signal gewesen, was man da immer hört. Inzwischen haben wir Hunderte bis Tausende, die aber noch nicht alle veröffentlicht sind. Das ist Astronomie des täglichen Tages heute. Wir hören uns das Universum an, jeden Tag mit Gravitationswellen.
2017 wurden die ersten gehört. Nee, 2017 gab es den Nobelpreis.
Da gab es den Nobelpreis.
Wo Sie auch zu dem Team auch erweitert mit dazugehört haben. Das darf man nicht vergessen.
Naja, es dürfen ja nur drei sein, genau. Bei Nobelpreisen. Und okay, ich will jetzt nicht kommentieren, wo oft gelästert wird, warum haben die mit dem Nobelpreis denn so lange gewartet. Also tatsächlich sind, während sie gewartet haben, mehrere meiner Kollegen leider auch von hinnen geschieden. So, die damit angefangen haben, die sind ja jetzt alle über 100. Oder fast 100, alle noch da. Aber das hat nichts damit zu tun. So, wie machen wir das hörbar? Man braucht ein Ohr. Aber das Ohr ist etwas komplizierter. Unser Ohr sind Laserinterferometer. Damit misst man Längen.
Ja.
So, so und so. Und dann kommt eine Welle vorbei und die werden in ihrer Ausdehnung beeinflusst. Und dann kommen die Laser wieder zurück. Und das wird abgebildet auf eine Diode, einen Lichtdetektor. Und da kommt ein Signal raus. Dann messen wir, das wurde übersetzt von einer Raumkrümmung.
Ich fasse kurz zusammen.
Ja.
ich muss das für mich auch immer kurz rekapitulieren.
Ja, dann
also
haben wir auch noch mal.
Sie haben Laser. Der Laser misst eine bestimmte Entfernung. Wenn jetzt eine Gravitationswelle auf diesen Laser trifft, beeinflusst sie den in ganz geringem Maße, aber sie beeinflusst diesen Laser.
Ja, nee, das Licht.
Das,
also, der Laser macht einfach
das Licht des Lasers. Das Licht des Lasers, meine ich. Also diesen Lichtstrahl.
Ja.
Und diese Beeinflussung haben sie einen Weg gefunden, wie man die hörbar machen kann.
Ja, genau so. Und das besteht darin, dass wir zwei Arme haben im Interferometer, relativ zueinander. Der eine Arm wird ein bisschen so gedehnt, der andere ein bisschen so gedehnt und dann kommt das Licht aus beiden Armen zurück. Die werden hier überlagert und dann sind sie nicht mehr in Phase. Dann wird es ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Das nennt man Interferometer. Das ist das präziseste Längenempfindlichkeitsinstrument, das wir besitzen. Die Laser sind nur Werkzeuge. Die dienen dazu, nachzumessen,
klar,
ob da eine Differenz war zwischen, klar, den Armen. Und dann muss man das Licht sehen. Und das macht man meistens mit einer Diode. Und die werden dann etwas dunkler und heller. Und das wird umgesetzt in eine Spannung. Die kommt hinten aus der Diode raus.
Ja.
Und was macht man mit einer Spannung? Man holt sich einen Lautsprecher und gibt das Signal hinten auf den Lautsprecher und dann hört man zu.
Und jetzt kommt die Gretchenfrage.
Ja.
Was bringt uns das, um das Universum anders, besser, neu zu verstehen?
Eigentlich alles. Denn, auch wenn die meisten das nicht wissen, das meiste im Universum ist dunkel. Über 99% unseres Universums ist dunkel und wird niemals für uns sichtbar sein, nicht mit unseren Augen. Aber wir brauchen ein anderes Signal. Und das ist der Schall. Alles unterliegt der Krümmung des Raumes. Und wenn wir einen Detektor haben, mit dem man die Krümmung des Raumes hörbar machen kann, so wie wir es eben gesagt haben, Laser, so, Voltage, hinten, Lautsprecher und zuhören. So haben wir das gemacht. Und damit kann man alles im Universum detektieren. Denn alles in unserem Universum wechselwirkt mit der Raumkrümmung.
Weil natürlich auch Geräusche, die dann kommen, Gravitationswellen, die dann hörbar gemacht werden, sind entstanden vor, also in der Vergangenheit.
Oder jetzt.
Oder jetzt gerade oder in der Vergangenheit.
Immer.
Das heißt, man kann damit in die Vergangenheit reinhören.
Bis ganz zum Anfang, das ist der Trick dabei. Denn die ersten 400.000 Jahre war das Universum so dicht und so heiß, dass es undurchsichtig war. Wir werden niemals mit Licht, Radiowellen, X-Rays, was immer man da hat, das wird man niemals sehen können. Aber von Anfang an war das Universum durchsichtig für Schwerkraft.
Spannend. Puh. Was wären wir ohne Forschergeist? Ohne Menschen, die sich für Physik oder auch für Mathe begeistern? Christiane Hennigsen und Tilman Bendikowski widmen sich in Das Historisch jetzt einem bedeutenden Norddeutschen, dessen Bild sie alle schon mal gesehen haben.
Karl Friedrich Gauß, einer der größten Universalgelehrten seiner Zeit. Ein Genie, das später sogar mit einem 10-D-Mark-Schein geehrt wird. Er widmet sich Anfang des 19. Jahrhunderts einem Riesenproblem. Man kannte schlicht nicht die exakten Entfernungen zwischen den Orten und Städten, nicht die genauen Höhen der Berge oder Längen der Flüsse.
Das muss sich ändern, denkt sich der König von Hannover, der als Georg IV. Auch König von England ist. Wie gut, dass sich unter seinen Untertanen auch Karl Friedrich Gauß befindet, geboren 1777 in Braunschweig. Der ist schon in jungen Jahren als Wunderkind durch besondere mathematische Fähigkeiten aufgefallen. Sein Talent wird entdeckt und gefördert und so wird aus dem kleinen Rechenkünstler ein großer Gelehrter. Manche sagen, der bedeutendste Mathematiker der Welt. Wer, wenn nicht er, wäre der Richtige für die Vermessung Norddeutschlands?
1820 erhält Gauß von Georg IV. Diesen wichtigen Auftrag.
Zur besseren Verwaltung, zur gerechten Verteilung der Steuern und zur Sicherstellung des Eigentums haben wir beschlossen, dass im ganzen Königreich eine genaue und vollständige Vermessung aller Ländereien vorgenommen werden soll.
Unterzeichnet im Hauptwohnsitz des Königs in London. Es ist der Startschuss für ein umfassendes Projekt. Sobald das Wetter es zulässt, vermisst Gauß im Gelände und wertet meist abends noch die Daten aus. Er reist in einer gefederten Kutsche, immer mit dabei die empfindlichen Messinstrumente. Jahrelang ist er unterwegs, von Göttingen über Hamburg bis hinauf nach Wangerooge.
Hier in der Sternwarte von Göttingen, dem Arbeitsplatz von Karl Friedrich Gauss, wird das Vorhaben geplant. Zunächst braucht es weithin sichtbare Messpunkte, auf Kirchturmspitzen, Leuchttürmen oder auf Bergkuppen. Einige dieser Punkte liegen über 100 Kilometer weit auseinander. Um über diese Distanz kommunizieren zu können, erfindet Gauss kurzerhand den sogenannten Heliotropen. Damit lassen sich mittels Spiegelung des Sonnenlichts auch weit entfernte Punkte sichtbar machen. Und der Rest ist, naja, eine gute Prise gehobene Mathematik.
Zu Beginn der sogenannten Triangulation wird eine kurze Strecke exakt vermessen. Dann wird ein dritter Punkt angepeilt, ein Dreieck entsteht und die Längen der Seiten können nun berechnet werden. Jetzt werden weitere Punkte anvisiert und bestimmt. Es bildet sich schließlich ein riesiges Netz aus Dreiecken. Und Gauss ist hartnäckig. Um die Genauigkeit zu steigern, überprüft er bis zu 120 Mal seine einzelnen Messungen. 3000 exakte Messpunkte sind es am Ende.
Und, das wissen die wenigsten auch, die Spitze des Hamburger Michels ist einer dieser Punkte. Bald ist ganz Norddeutschland vermessen. Jetzt lassen sich Straßen und Eisenbahnlinien über hunderte von Kilometern exakt planen und bauen. Was für eine mathematische Meisterleistung.
Trotz seiner Verdienste bleibt Gauss ein bescheidener Mensch. Ehrungen und Orden sind nicht sein Ding. Er hält seine Entdeckungen und Erfindungen für relativ normal. Doch es ist klar. Mit seiner Pionierleistung setzt Gauss neue Maßstäbe und liefert damit einen entscheidenden Beitrag zur Vermessung der Welt.
Ja, wie man an solchen Menschen wie Gauss sieht, da steckt auch eine große menschliche Leidenschaft einfach dahinter. Wie ist das bei Ihnen? Wie ist diese Leidenschaft für Physik entstanden? Schon als Kind?
Schon als Kind. Ich meine, schauen wir nicht alle in den Himmel und gucken, was da oben so passiert. Schon als Kind war ich nachts draußen und habe mir die Sterne angeschaut.
Sie haben eine Zeichnung mitgebracht. Die wollte ich unbedingt noch gerne sehen. Zeigen Sie doch mal die Zeit. Das ist wirklich ganz
toll. Ja, man hat toll. So Dinge immer bei sich. Ich habe ausgemistet und alte Papiere gefunden. Und die meisten Leute zeichnen ja.
Sag mal, ich zeige das mal in die Kamera.
So.
Guck mal.
Und das sind dann so Bären und andere Dinge.
So, guck mal.
Das ist eine meiner ersten Zeichnungen.
Und das, man das so einigermaßen?
Mein erster Entwurf eines Satelliten. Und nun muss ich rausfinden, wie alt war ich da eigentlich? Das weiß ich nicht mehr. Ja. Das muss unter 10 gewesen sein. Und man sieht, da sieht man die Naivität. Da sieht man zum Beispiel den Preis dieses Dingens, den ich damals hier raufgeschrieben habe, wenn ich das sehe.
150 das Millionen oder so.
15 ne? Millionen Mark.
So, naja.
Ja, das war fast richtig.
Da 1965. Da fehlen inzwischen fehlen ein paar Nullen.
Einige Nullen schon.
Dahin. Warum haben eigentlich so viele Menschen so eine Abneigung, möchte ich nicht unbedingt sagen, aber so einen Respekt vor Physik?
Das ist eine gute Frage. Es ist verdammt schwer, die Physik so rüberzubringen, dass man das faszinierend findet. Mhm. Und da gehört schon was dazu. Man muss besessen sein davon. Und es ist auch nicht damit getan, dass man Geduld hat oder sonst irgendwas. Ein Kollege von mir, Albrecht Rüdiger, hat mal gesagt, um Erfolg zu haben in diesem Gebiet, da ist Geduld nicht entscheidend. Es ist ein langes Leben. Das braucht man dafür. Und man muss die ganze Zeit besessen sein davon, weil man die meiste Zeit nichts entdeckt. Und da muss man hinterherlaufen und sich jeden Tag freuen, dass man was Neues gefunden hat.
So zum Beispiel Ihr Wunsch, Sie möchten auf jeden Fall den Urknall noch mal hörbar machen.
Aber natürlich, ich habe jetzt noch 50 Jahre in meinem Leben. Und wenn die jüngeren Kollegen sich ordentlich ranhalten, dann werde ich das schon noch erleben.
So, also warum denn nicht? Also viele Menschen sind schon 130 geworden, 120 geworden.
120.
Entschuldigung, wir wollen nicht übertreiben. Wir wollen nicht übertreiben. Ne? Ja. Aber klasse, also es geht ja immer weiter. Also, zum Beispiel ein Projekt, an dem Sie auch gerade mitarbeiten, wo Sie sich natürlich auch was von erhoffen. Und es scheint so, als gäbe es kein Zurück mehr. Das ist das Projekt LISA. So, da geht es um diesen Satelliten, Maßstab 1 zu 40.
1 zu 40.
1 zu 40. Und in diesem Satellitenmaßstab 1 zu 40, so ist er sehr gut. Vielleicht erklären Sie das mal, weil da hängen diese Würfel, die hängen damit zusammen.
Ja, das ist die erste Satellitenmission, die wir ins All gebracht haben, um vorzubereiten für niedrigfrequente Gravitationswellen. Also man muss sagen, warum die niedrigen Frequenzen? Wir hören von der Erde aus ja die hohen Frequenzen, haben wir vorhin gehört. Das sind so Frequenzen von 100 Hertz, also im Tonbereich. So Kammerton A, all sowas kann man hören. Das sind alles Krümmungen des Raumes. Und das sind leichte, kleine Massen. Wenn man mal ins Orchester reinguckt, dann sieht man die Piccolo-Flöte, die sind so klein. Dann sehen wir Violinen, die sind dann so, gibt's eine Viola und Violoncello,
ja, natürlich.
Ein Kontrabass. So, und die haben alle niedrigere Frequenzen. So, mehr Masse, niedrige Frequenz. Und wenn man die wirklich größten Massen hören will, wie zum Beispiel unsere Milchstraße, dann braucht man Massen von Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen. Und die strahlen dann bei niedrigen Frequenzen. Die gehen dann nur noch so einmal pro Stunde rauf und runter. Das sind auch Frequenzen, genauso hörbare. Aber das geht nicht mehr von der Erde aus. Denn so ein Instrument muss richtig groß sein. So. Und dafür ist die Erde zu klein. Also müssen wir ins Weltall.
Also der Satellit, den klappe ich jetzt mal eben auf. Und dort befinden sich, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, versuche ich das ein bisschen mal vorwegzunehmen, dort befinden sich eingelagert solche Würfel aus Gold mit einer großen Masse.
Ja.
Gold hat eine große Masse. Die sind in einem kleinen Raum und schweben einfach da drin.
Ja, das soll
weil es ist ja in der Schwerelosigkeit.
Das haben sie getan, 17 Monate lang.
So.
Übrigens 70% Gold und 30% Platin. Aber das hat jetzt andere Gründe.
So, und dann konnten sie was daran messen?
Da konnten wir messen, ob die Dinger wirklich störungsfrei im Vakuum berührungsfrei, wo sind wir da,
ja, gut,
fliegen
ja.
können. Und sie fliegen so hintereinander her. Und zwar in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde. Und daran messen wir, wie genau wir die Krümmung des Raumes messen können bei diesen niedrigen Frequenzen. Da sieht man, wie sowas aussieht.
Ja.
Erste Angebote. Und dies hier war nicht eine echte Mission, das war ein Precursor, ein Vorläufer. Daran probiert man die Technologie aus.
Und hier ist auch wieder das Dreieck, was wir bei Gauss schon gesehen haben.
Genau. Dies ist natürlich nur ein Satellit. Eine echte Mission, ein Ohr, muss drei Ecken haben.
Ja.
Und das hier war eine der erfolgreichsten, wahrscheinlich die erfolgreichste Technologiemission, die die ESA jemals geflogen hat. Wir sind am Ende um Faktoren 100 größer, besser geworden als alles, was wir jemals, ich meine, wir haben es erwartet, was niemand anders erwartet hätte, dass das kommen könnte. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch drei von den Dingern bauen, ein bisschen dran ändern für die niedrigen Frequenzen und es raufschieben. Und es kostet nur ein paar Milliarden, aber alles.
Aber das erste Geld ist schon geflossen, es gibt kein Zurück mehr. Also,
es gibt
weil dann
kein
wir alles.
Ne? Nein, nein. Wir haben jetzt ein Prime, so wie das heißt, einen hauptindustriellen Auftragsnehmer. Und wir als Institut, wir sind nicht mehr an der Ausführung des Ganzen beteiligt, sondern das ist so professionell, das muss die Industrie jetzt machen. Wir gucken drauf und sagen, ja, das habt ihr ja fein gemacht. Und,
das ist eine neue Form der Astronomie.
Ja, das wird es.
Das wird unser Verständnis komplett verändern, Erkenntnisse liefern.
Das haben wir jetzt schon. Wir haben jetzt schon rausgefunden, woher das Gold in der Welt kommt, was wir alle um uns herum tragen. Aber das will ich jetzt nicht erklären. Wir
Nein, wissen, aber sonst wo das entsteht Gold ein Goldbub. Das erzählen Sie mir privat. Da fahren wir vielleicht mal gemeinsam hin. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viele Jahre bis 120, dass Sie das alles noch miterleben können und den Urknall hören werden.
Ja. Und dann sind wir beide da und sind begeistert.
Professor Danzmann, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Morgen übrigens, da kochen wir aus allen Rohren, was der Herd so hergibt. Ja, Johann Lafer kommt, der sehr sympathische Johann Lafer. Morgen Abend bei uns, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Und schön nach oben gucken, was da so passiert im Weltall. Ciao.